Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Liebe Zuhörende, wie immer begrüßen Sie ganz herzlich hier aus dem Studio Beatrix Stark und Beate Tischer. In der letzten Podcast-Folge haben wir die Protestkultur genauer beleuchtet und im weitesten Sinne bleiben wir auch bei diesem Thema.
Nach der großen Flucht- und Einwanderungsbewegung 2015-2016 gab es viele Demonstrationen aus Angst vor Überfremdung. Die Frage war dann oft, können wir so viele Geflüchtete überhaupt aufnehmen?
Ja, Bea, warum verlassen Menschen eigentlich ihre Heimat? Darüber wollen wir heute reden. Wir wollen dabei aber nicht irgendwo hingehen, in Länder weit von uns entfernt, sondern bei uns in Mitteldeutschland bleiben. Im Grundgesetzartikel geht es heute bei uns um den Artikel 1.1, also ganz um den Anfang. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Ein ganz schön großer Satz, der uns sehr wichtig ist und den wir gerade mit Blick auf die Fußball-WM von anderen Ländern einfordern. Aber so selbstverständlich ist dieser Satz auch in Deutschland nicht.
Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Vergangenheit. Wir gehen zurück ins Jahr 1852 in das kleine Dorf Böhlen in Thüringen im Schwarzertal.
Es liegt auf den Höhenlagen des Thüringer Waldes. Die Ortschaften hier hatten eine sehr wechselvolle Geschichte. Der 30-jährige Krieg, Hunger und Pestzeiten. Chroniken geben die Ortsgeschichte nur bedingt wieder. Manches Ereignis wird auch ganz verschluckt. Ein Mantel des Schweigens wird darüber gelegt. So geschah es auch mit einer Episode im Jahr 1852. Zu dieser Zeit wurde Böhlen in seinen Strukturen erschüttert, eingekleidet durch geliehenes und staatlich subventioniertes Geld und mit dem Notwendigsten für eine damalige Seereise ausgestattet, begaben sich 155 Einwohner auf eine schicksalhafte Reise. Ihre Namen waren Erhard, Wehrlich, Möller, Bratfisch, Bauer, Eger und noch weitere. Am 8. März 1852 verließen sie Böhlen mit dem Ziel Südamerika, Brasilien. Was war geschehen?
Ja, wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung schritt immer weiter voran. Das gewohnte Leben geriet für die Menschen in diesen Dörfern immer weiter durcheinander. Ich habe in meinem Geschichtsunterricht noch von den Leineweberaufständen gehört und von den Maschinenstürmern, Sie vielleicht auch. Und jetzt erleben wir, wie das ganz konkret aussah. In Böhlen wie auch in den umliegenden Dörfern gab es ja die Webstühle in den Häusern. Diese waren jetzt plötzlich nicht mehr effektiv. Es kam zum Niedergang des Webereigewerbes. Und damit brach für die Familien, die hier lebten, die Existenzgrundlage weg. Es zog der große Hunger ein. Die Familien hatten zahlreiche Kinder, es waren große Familien, die Böden waren nicht besonders fruchtbar, die Böden waren karg, Landwirtschaft konnte man nicht wirklich gut betreiben. So ging die nackte Angst in den Dörfern um. Und wir wissen ja auch von uns selbst, wie das so ist. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann überlegt man sich neue Wege. Das war auch für diese Familien so. Die gingen also in die nahen Wälder und haben dort das Wild erlegt. Sie haben praktisch gewildert. Sie haben ja auch die Felder bestohlen. Sie wurden praktisch Kleinkriminelle. Aus der Not heraus allerdings. Und sie gerieten damit an den Rand der Dorfgesellschaft. Sie wurden denunziert und sie wurden auch reglementiert. Die Dorfverwaltung ging dann mit diesem Problem sehr radikal um und fasste folgenden Beschluss. Für diese Menschen ist hier kein Platz mehr. Es gibt keine Arbeit. Wovon sollen sie leben? Dann sollen sie doch nach Übersee gehen. Damals warben viele große Agenturen mit der Übersiedlung nach Amerika. Und genau dorthin sollten die Menschen verschwinden. So schob man sie einfach nach Brasilien ab. In der Gruppe waren viele Kinder, Greise, Frauen und Männer jeglichen Alters, insgesamt also über 150. Auf Pferde- und Ochsenfuhrwerken verließ ein trauriger Zug den Ort. Die Reise ging zunächst nach Hamburg und dort bestieg diese Gruppe einen von drei Seglern und danach verlor sich ihre Spur.
150 Jahre später, im Jahr 2002, machen sich zwei Männer auf den Weg zu einer eher außergewöhnlichen Spurensuche. Sie reisen nach Brasilien, um Nachkommen dieser Auswanderer zu treffen. Und einer dieser Männer ist Dieter Lange. Und den dürfen wir heute ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen. Hallo, Dieter Lange.
Hallo, hallo. Schön, bei Ihnen zu sein.
Ja, wir freuen uns sehr, dass es heute klappt. Sie sind uns aus Böhlen direkt zugeschaltet, dem heutigen Böhlen. Und heute ist der 25. November. Zunächst möchte ich Sie gern kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Die ausführliche Vita ist wie immer auf unserer Website zu finden. Dieter Lange ist von Haus aus Kunsthistoriker, gebürtiger Böhlener und lebte einige Jahre in Berlin, bis es ihn wieder in seinen Heimatort ins Schwarzertal zurückzog. Bald begann er sich mit der Historie von Böhlen auseinanderzusetzen und stieß auf ein besonderes Ereignis im Jahr 1852, eben diese Vertreibung von über 150 Unruhestiftern. Zusammen mit dem Heimatforscher und seinem Bruder Hans Günther Schneider reiste er zweimal nach Brasilien, um die Geschichte zu recherchieren und mit den Nachkommen der Vertriebenen aufzuarbeiten. Unter anderem sind es diese Geschichten, über die sich an der langen Tafel vor dem Vielfensterhaus in den vergangenen Jahren der Sommerfrische ausgetauscht wurde. Initiiert wurde dieses Vielfensterhaus von Dieter Lange und seinen Freunden. Es ist ein wunderschönes weißes Haus im Zentrum von Böhlen, was einst Arbeitsort der Leineweber war. Die vielen Fenster an allen Fassaden des Hauses boten ihnen damals Licht zum Weben. Heute ist es eine Art Herberge für Aussteiger, Minimalisten, aber auch ein Ort der Einkehr. Hier kommt man zusammen, trinkt einen Kaffee, tauscht sich kurz aus oder holt sich ein paar Eier für das Frühstück am Morgen. Aber auch ein Erzählcafé, Kurzfilme und Führungen machen das Vielfensterhaus zu einem besonderen und beliebten Ort der Sommerfrische im Zentrum von Böhlen. Dieter Lange, wir haben den Hintergrund der Auswanderung schon erzählt, eine ganz unglaubliche Geschichte. Wie sind Sie denn genau darauf aufmerksam geworden?
Ja, das herausragende Ereignis für uns beide und plural meine ich auch den Hans-Günter Schneider. Wir hatten hier ein Dorfjubiläum 1997 und dort gab es auch unter anderem einen sehr gut gestalteten Festumzug. Und in diesem Festumzug ein Bild der Auswanderung aus dem Ort selbst. Und bei dieser Gelegenheit haben wir beide dann die Initiative ergriffen, haben dann gesagt, wir fragen mal die älteren Einwohner von Böhlen, warum in diesem Auswandererbild nur die Auswanderung nach Nordamerika dargestellt wird und nicht die nach Brasilien, weil ich kannte oder wir beide kannten die Geschichte von unseren Vorfahren, von unseren Großeltern, dass eben auch dort diese tragische Episode 1852 nach Brasilien stattgefunden hat. Und das hatte eben in diesem Festumzug keinen Platz. Und auch bei den Nachfragen an diese älteren Personen, Einwohner, haben wir dann festgestellt, dass es eben ein sehr stigmatisiertes Thema ist noch hier im Ort. Und viele haben dann eben gesagt, ja, das waren die Aufmüpfigen, das waren so mehr die Leute, die an den sozialen Rand von der Dorfgesellschaft gestellt waren und eben sozusagen die Asozialen und die nichts getaucht haben. Und das hat uns beiden sehr wehgetan und wir haben uns dann intuitiv gesagt, da ist irgendwas im weißer Fleck in der Geschichte von dem Ort. Und wir haben uns dann gesagt, das lassen wir so nicht stehen. Wir können einfach über 150 Menschen nicht so stigmatisieren lassen und haben uns dann auf die Suche gemacht und haben uns eine Struktur aufgebaut, um dann in verschiedenen Archiven und auch mit einem größeren Netzwerk an Bekannten eine Spurensuche aufzubauen, die dann eben erstmal ihren Höhepunkt gefunden hat 2002. Da sind wir beide mit einem Containerschiff nach Südbrasilien aufgebrochen und hatten aber in der Zwischenzeit, und das war eben auch so ein Zufall, wie das bei vielen geschichtlichen Aufarbeitungen eben auch eine Rolle spielt, einen Brief aus Brasilien, der an das evangelische Kirchenamt hier in Böhlen gerichtet war. Und dieser Absender von diesem Brief, das war ein Nachkomme aus der fünften Generation von einem dieser damals mitbeteiligten und ausgewiesenen Menschen hier aus Böhlen. Und das war für uns der Anlass, um zu sagen, Wir machen jetzt mal eine Reise, nicht in gewohnter Weise über Flug und anderes, sondern wir fahren mit einem Containerschiff, um auch mal so die große Distanz auch für uns so mit erleben zu können, was damals den Leuten eigentlich so von den Höhenlagen im Thüringer Ort, was dem passiert ist, als die dann eben mit ihren Wurzeln gekappt worden sind und sind dann eben über dieses Weltmeer, über den Atlantik nach Rio de Janeiro gefahren. Und das war für uns so der auslösende Punkt, um dann eben auch noch weiter die Spuren suchen zu können und uns auf dieser Spurensuche weiter zu strukturieren.
Unglaublich. Bei dieser ganzen Spurensuche stelle ich mir das so vor, dass man ganz viele Gedanken hatten und Vorstellungen, vielleicht Erwartungen. Hatten Sie irgendwelche Erwartungen oder konnten sich vorstellen, was Sie erwarten wird und wie sah es dann real aus?
Ja, wir beide sind sehr, sehr, sehr intuitiv an diese Aufarbeitung gegangen. Wie gesagt, also es hat uns beiden sehr wehgetan, dass man eben so diese Leute so stigmatisiert und ins kleinkriminelle Milieu gerückt hat. Und eine Vorstellung hatten wir eben in der Weise, dass wir durch diesen Kontakt, durch den André Fabiane Fucht, den Absender, diesen Briefschreiber, der eben auch seine Vorfahren hier gesucht hat, im Böhlen im Kirchenarchiv, dass wir zumindest dort erstmal einen Punkt hatten, um zu sagen, wir fahren jetzt einfach mal hin und reden mit dem André Fabiano Vogt. Damals war er gerade an der Universität in Blumenau und haben dann eben dort eigentlich so die erste Tür aufmachen können. Mit ihm gemeinsam sind wir dann hochgefahren in das Hochland von Santa Catarina, weil der André Fabiano Vogt kannte die ganzen Hintergründe und auch die ganzen Quellenhintergründe auf der brasilianischen Seite. Aber er war eigentlich, obwohl er 60 Kilometer weit weg von diesem Ort, wo die dann eine Gruppe von den Böhmern gelandet worden ist, dass der da noch nie oben, also dort den Ort besucht hat. Und da sind wir einfach mit ihm hochgefahren. Und das war für uns so, so hoch emotional, dass wir eben dann auch die ersten Leute dort sprechen konnten oder treffen konnten, die eben in einem Zusammenhang von den Böhmern, von den sogenannten Kaffeepflückern, die dann eben im Hochland von Santa Catarina sich angesiedelt haben, 1861, dass wir dort eben einen weiteren Kontakt knüpfen konnten. Und das war so, das war für uns selber eine Überraschung, kann man nicht sagen. Wir haben einfach gemerkt, dass wir zwei aus dem Ort einfach irgendwo auf einer Spur sind, um irgendwas zurechtzurücken für die Ortsgeschichte.
Sie haben ja, bevor Sie aufgebrochen sind zu dieser doch sehr spektakulären Reise, geforscht. Wie viele Jahre haben Sie sich vorher schon theoretisch mit dem Thema beschäftigt?
Na, wir waren eigentlich seit 1997, 98, ja, haben wir eben bis 2002 so in den ganzen Archiven oder Quellenlagen hier durchgeguckt, Staatsarchiv Rudolstadt, bisschen Staatsarchiv Weimar, das evangelische Kirchenarchiv in Eisenach und ich bin dann von Berlin aus, weil ich ja dann noch in meiner Berliner Arbeitsleben war, bin ich dann nach Hamburg gefahren und habe dann in den Schiffslisten nach unserer aufgestellten Namensliste, haben wir dann eben auch diesen Nachweis gefunden, dass die Böhner auf 3 Schiffe verteilt worden sind in Hamburg und sind dann mit Ziel Rio de Janeiro dann über den Atlantik gesegelt.
Haben Sie auch gefunden, was die Dorfverwaltung bewogen hat, diesen Schritt zu gehen? Weil das Dorf ist ja nicht groß. Böhlen ist ja kein riesengroßes Dorf. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Böhlen?
Na, muss ich Sie etwas korrigieren. Also zu der Zeit hat Böhlen 1.100 Einwohner und ist hier eigentlich in der Umgebung mit einer der größten Ortschaften. Und das war eben dann doch so ein Ereignis, über 13% der damaligen Dorfbevölkerung dann mit diesem Entschluss, und wir haben das ja auch in einem Autografen direkt gefunden und können das eben schriftlich nachweisen, dass die Dorfverwaltung beschlossen hat, die Leute abzuschieben. Also die eben alle diese arbeitslos gewordenen Weber mit ihren großen Familien, das waren ja alles größere Familienverbände, teilweise eine Familie 10 bis 12 und manchmal mehr Personen. Und das war dann eben für die Leute ein einschneidendes Lebensereignis, dass die dann gesagt haben, und das haben wir dann auch gefunden in weiteren Recherchen im Staatsarchiv Hudelstadt, dass es dann 1851 im Sommer zu einem sogenannten Tumult hier in Böhmen gekommen ist. Das heißt, die Leute, weil sie eben keine Alternative gesehen haben und auch die Dorfverwaltung ihnen keine Alternative bieten konnte, haben sie einfach gesagt, wir gehen jetzt auf die Straße und machen das öffentlich. Wir gehen in die Öffentlichkeit rein und sagen, wir haben ein Problem, aber sie haben nicht gesagt, wir wollen alle weg. Sie haben einfach nur gesagt, wir haben ein Problem. Und da hat eben dann die Dorfverwaltung, weil das zu der Zeit nach 1848, 49 mit diesen ganzen nachrevolutionären Ereignissen, da war das dann schon praktisch wie so eine kleine Revolution. Und auch der damalige regierende Fürst von Schwarzburg-Rudelstadt soll wohl dann geäußert haben, als er die Nachricht erhielt, was in Böhlen los ist. In Böhlen ist wohl Revolution. Und dadurch hat man dann eben gesagt, ja, das ist jetzt für die Dorfverwaltung ein übergreifendes Ereignis. Und um eben in dem Ort eine gewisse Ruhe reinbringen zu können, haben sie dann mit dem Auswandereragenten Günter Fröbel aus Rudolstadt, haben die dann so praktisch einen Deal gemacht, diese sich neu bildenden Eliten hier im Ort, dass sie gesagt haben, wir werden das Problem physisch in der Weise los, dass es keine Gewalt gibt, sondern hört sich jetzt martialisch an, aber wir werden das Problem physisch los, dass man eben dann mit diesem Günter Fröbel gesagt hat, wir schieben die Leute nach Brasilien.
Gingen die Menschen freiwillig oder mit Druck?
Also was wir bisher schriftlich nachweisen konnten und in den Quellen, was da so steht, es ist wohl der größte, der überwiegende größte Teil von den Leuten, die sind unter Zwang. Rausgegangen. Also die wollten nicht, und das war eben auch dieses Ereignis 1851 mit dieser, ich sage es jetzt mal in unserem heutigen Wortgebrauch, Demo, ich bleibe mal bei dem Bild, dass die dann eben gesagt haben, wir haben hier ein Problem, wir möchten gerne eine Alternative, dass wir hier im Ort weiter existieren können. Und wir haben das dann auch gefunden oder haben dann auch in Gesprächen, die sich jetzt nach unserer dritten Reise 2019 mit den Nachkommen von diesen Böhnern, bei den Kaffeepflückern in Santa Catarina, haben wir dann eben auch herausgefunden, dass das für ihre Vorfahren, sprich den Kaffeepflückern, ihre Vorfahren, ein so einschneidendes Ereignis war, dass sie aus Scham heraus oder auch aus anderen Gründen heraus nie dort zu ihren Nachkommen über dieses Ereignis gesprochen haben und dass man auch nie den Namen dieses Ortes erwähnt hat. Und wir beide waren eigentlich die Ersten, nachdem mit so einem Codewort praktisch auf einer Hochzeit, wo wir 2015 eingeladen waren, das war dann wie so eine zweite, dritte Tür, die sich für uns aufgemacht hat. Und dort sind wir dann direkt mit Nachfahren von den Böhlnern, von den Kaffeepflückern in Berührung gekommen. Und das Frappierende dabei ist eben, dass dort diese Menschen noch den Böhlner Dialekt sprechen, besser wie ich oder die älteren Personen hier in Böhlen. Mhm. Das ist so eine frappierende Geschichte. Ja. Das hat sich eben auch dann großen akademischen Kreisen, hatte ich das dann auch in Florianopolis durch unseren bekannten Professor Chao Klug so herumgesprochen, dass sie gesagt haben, das ist ja unwahrscheinlich, dass wir beide kommen aus dem Ort, wo ihre Vorfahren damals ausgewiesen worden sind und bringen ihm erstmal wieder ihre eigentliche Identität zurück und sagen, haben ihn erstmal bewusst machen können, dass ihre Vorfahren aus dem Ort Böhlen stammen, hier im Thüringer Wald, und dass sie unter Zwang dann nach Brasilien mussten.
Ich gehe trotzdem noch mal in das Dorf Böhlen zurück. Deshalb bin ich da vorhin so ein bisschen drauf rumgeritten, dass das kein großer Ort ist. Sie haben gesagt, 1100 Einwohner dieser Ort zu der damaligen Zeit gehabt. Ja. Das heißt aber auch, man kannte sich. Und ich finde das so frappierend, dass so eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, dann eben den Entschluss mitträgt, den ihre, ich weiß nicht, was war das, ihre Dorfverwaltung hatte ja den Entschluss gefasst, aber die Gemeinschaft trägt diesen Beschluss mit und sagt, okay, die wollen wir jetzt loswerden, die sollen jetzt ihre Bündel einpacken und die sollen hier verschwinden, damit das Essen für uns andere reicht und wir überleben können.
Ja, ich hatte das vielleicht eingangs nochmal, um das darauf zurückzukommen, dass eben auch zu diesem Festumzug 1997, dass eben viele ältere Böhner das so wegwischen wollten. Der Fakt selber, der war noch im Dorf, hatte der noch eine bestimmte, war bekannt, aber dass die Leute 1852 oder eben, weil sie sagten, das ist eine Dorfgemeinschaft, eine Solidargemeinschaft, die ist ja auch schon in einem bestimmten Punkt fast schon am Zerbrechen war, in dieser frühkapitalistisch sich herausbildenden Gesellschaft, dass die Leute, und davon gehen wir aus, wir haben das zwar, wir haben keinen schriftlichen Beleg darüber gefunden, dass die Mehrzahl der Leute das eigentlich nicht mittragen wollte. Nur das war eben dann so, dass sich diese herausbildende frühkapitalistische Gesellschaft dann mit diesen neuen Eliten, die dann sogar, das haben wir auch dann gefunden, sogar noch in einer Weise monetär, das heißt Geld dazu gegeben haben, damit diese Leute weggeschickt werden konnten. Es war ja nur eine relativ große Gruppe, über 150 Personen. Das muss man ja erstmal auch logistisch irgendwie handeln können. Und um das Bild so zu wahren bei diesem Auswandererauszug am 8. März 1852, dass da keine, keine verdreckten Menschen da irgendwo auf die Reise geschickt worden sind, hat man komplett diese ganze Gruppe neu eingekleidet. Also die Gemeinde und andere Personen, sprich aus diesem sich neu bildenden Personenkreis der neuen Eliten, haben Geld gegeben, um die Leute neu einzukleiden, damit sie praktisch nach außen das Bild wahren konnten. Ja, das sind jetzt nicht diese verarmten, verlotterten Menschen aus dem Thüringer Wald. Und das ist eben das Frappierende, dass es von diesen sich bildenden Eliten Leute gegeben hat, die lieber gesagt haben, wir geben Geld aus, um die Menschen neu einzukleiden und nicht das Geld zu geben, um zu sagen, wir schaffen für euch eine Alternative, wir versuchen euch hier zu halten, oder nicht wir versuchen, sondern wir möchten euch hier halten. Und das haben sie eben nicht gemacht.
Und wer hat die Überfahrt bezahlt?
Das ist zum Teil, da gab es dieses sogenannte Passeria-System zu der Zeit, das waren die Kaffeeplantagenbesitzer in Brasilien, die Fazendeiros, die haben dann eine bestimmte Summe vorgestreckt, um Leute praktisch aus dem europäischen Bereich, speziell aus Deutschland, nach Brasilien holen zu können auf die Kaffeeplantagen. Und die Menschen, die dann auf diese Kaffeeplantagen gekommen sind, die hatten zwar dort ein freies Wohnrecht, hatten dann auch so eine kleine Behausung, darf ich jetzt nicht sagen, eine kleine Unterkunft, und mussten aber dann für den Fazendeiro in der Zeit, wie gesagt, so bis 10 Jahre, mussten dann ihre Überfahrtsschuld, praktisch ihre Schulden abbezahlen durch ihre Arbeit auf den Kaffeeplantagen. Und das war eben, das wissen wir durch den Professor Joe Klug, so eine Art Sklavenersatz. Also die Menschen von hier, auch anderes waren ja nicht nur die Böhlen, aber in Böhlen ist eben so ein herausragendes Ereignis, dass es eben so viele Menschen waren in einer Auswanderungswelle, dass die dann eben ihre Überfahrtsschuld bei diesen Fazendeiros abbezahlen mussten. Und das war auch so geregelt bei diesen oder in diesen Kaffeeplantagen, dass die Kaffeeplantagen kaum verlassen durften. Die brauchten auch dort weiter, die konnten sich selber verpflegen, auch selber kleine Landwirtschaft betreiben. Aber sie waren eben von dem Fazendeiro praktisch lohnabhängig. Das war so eine Art Lohnabhängigkeit, kapitalistische Lohnabhängigkeit. Und das war eben dann, und das ist das, was wir dann bei unserer dritten Reise oder nach unserer dritten Reise von den Nachkommen in der fünften Generation auch gehört haben, dass das eben für eine Gruppe von den Böhlern, von den Kaffeepflückern, die gesagt haben, wir Wir bezahlen unsere Überfahrtsschulden ab, aber wir verlassen dann diese subtropische Gegend um Rio de Janeiro, weil das eben, die waren hier, kamen aus einem mittelgemäßigen Klima und sie wollten dann weiter runter in eine Gegend nach Südbrasilien, wo eben die Gegend sich so ähnelt, so ähnlich wie in ihrer ehemaligen Heimat, die sie eben verlassen mussten, wie hier in Böhlen. Und da sind die dann da runtergegangen nach Santa Catarina.
Unglaublich, da haben Sie auch schon gut erklärt, woher der Begriff Kaffeepflücker eigentlich
ja.
ist. Ne? Der ist vorhin schon gefallen und unsere Zuhörenden sind bestimmt schon, haben die Ohren geklingelt und genau, weil die auf den Plantagen arbeiten
ja.
durften, mussten.
Ne? Mussten, ja. Genau. Das war eben so dieser Sklavenersatz, weil das Kaiserreich Brasilien ja dann durch die Engländer eine Blockade erfahren hat, um eben dann dieses den Sklavenhandel zu unterbinden. Und der war ja dann auch per Gesetz verboten. Und um das zu umgehen, hat man dann eben sich gedacht, durch Werbeaktionen in Europa, speziell hier in Deutschland, um eben gerade in solchen Ortschaften, wo soziale Probleme aufgetreten sind, um dort eben zu sagen, ja, kommt doch zu uns auf die Kaffeeplantagen, praktisch, dann geht es euch viel besser. Was aber auf keinen Fall der Fall war.
Nee, klingt auch überhaupt nicht so. Für einen Hungerslohn gerade so über die Runden kommen können, ne, um
ja.
gleichzeitig abhängig zu sein. Wie ging es denn dann weiter im Süden Brasiliens?
Ja, nur als sich dann eben die, ich sage jetzt mal wieder so eine abgespaltete Gruppe von Leuten, diese Kaffeepflücker, die wir heute als Kaffeepflücker bezeichnen können in Santa Catarina, die haben dann gesagt, gut, wir gehen nochmal auf ein Schiff und machen eine Küstenfahrt. Sie wollten aber eigentlich nicht nach Santa Catarina, in diesem Bundesstaat Santa Catarina, sondern sie wollten bis runter in den letzten Bundesstaat von Brasilien nach Rio Grande do Sul. Und auf der Höhe von Florianópolis hatten sie eine Schiffshavarie und das Schiff musste dann praktisch notankern im Hafen, damals Desterro, heute die Hauptstadt von dem Bundesstaat Florianópolis. Und dort sind dann die Leute raus. Und weil sie sich dann eben dort irgendwo ansiedeln wollten am Küstenstreifen, da haben wir dann die dort schon siedelnden Azoreaner bzw. Portugiesen gesagt, nein, das möchten wir nicht, wir schicken euch weiter in den Urwald. Und da haben sie dann praktisch weiter reingeschickt in dieses Hochland. Und damals war das noch so, in der damaligen Gesetzgebung vom Kaiserreich Brasilien, wer dort vor einem großen Stück Land stand, das war nicht begrenzt, der konnte dann eben so weit, wie er kommen konnte und konnte das bearbeiten, dann gehörte ihm das. Dann hat er das als Eigentum bezeichnen können. Und dort haben die für die Böhler gesagt, geht hoch in das Hochland und das, da, wo ihr steht und wenn ihr das bearbeiten könnt, das gehört an euch. Das war so auch so eine Art Schutzschild, weil dort hat es ja schon Leute gegeben in dem Urwald. Das waren diese einzelnen indigenen Gruppen. Und um dort dann eben von der Exekutive aus, von Brasilien aus zu sagen, ja, wir wollen aber das Land weiter von Europäern mit unserem zivilisatorischen Anspruch besiedeln, haben die dann praktisch eben Leute dort hochgeschickt als sogenannten Schutzschild, um dann weitere Leute dann nachholen zu können.
Das heißt, man ging mit den Native, sogenannten Native, ja. So sagen wir das heute, ging man ja nicht sehr zimperlich um. Ne?
Wir haben eben auch in den Gesprächen mit den Nachkommen, die haben sich auf keinen Fall, also ihre Vorfahren als Kolonialherren verstanden, sondern sie sind dort hochgekommen und standen eben vor einem ja, Urwald. Das ist ja nicht so wie bei uns jetzt hier im Thüringer Wald, so schön überschaubar noch. Sondern sie haben dann gesagt, wir kennen uns weder in der Flora noch Fauna aus und wir brauchen, um hier überleben zu können, müssen wir auf die Leute zurückgreifen, die wir dort auffinden. Das waren diese Indigenen. Und die haben immer, also sie haben dann immer mit den Indigenen dort zusammengearbeitet, arbeiten müssen, weil sie sich ja noch gar nicht auskannten. Wenn du irgendwo ein Krankheitsfall aufgetreten ist, ja, welche Pflanze oder welches Mittel hilft, weil ein Arzt oder ärztliche Hilfe, die waren 60 Kilometer weit weg, das wäre nicht möglich gewesen, dort oben überhaupt erstmal weiterleben zu können. Und deshalb haben die Kaffeepflücker mit diesen indigenen Gruppen kooperiert, bis so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, teilweise sogar noch bis in die 20er Jahre hinein. Und das ist das Spezialgebiet von unserem Freund, dem Professor Zhao Klug, der eben diese Beziehung, wie sind die europäischen Kolonisten im Einzelnen mit diesen indigenen Gruppen umgegangen. Und dort hat es eben dann aufgrund von der brasilianischen Regierung oder Verwaltung dort im Bundesstaat Santa Catarina direkt auch sogenannte Menschenjäger gegeben. Das waren dann Leute, Brasilianer, also Brasilianer, die dann in die Wälder dort rein sind und haben dann praktisch diese indigenen Gruppen massakriert. Und die Böhner, die Kaffeepflücker, die wir jetzt kennengelernt haben, die haben ihm auch gesagt, dass sie das auf keinen Fall toleriert haben und dass sie versucht haben, auch, und das haben sie auch gemacht, nicht nur versucht, sie haben es auch dann gelebt, dass sie dann verwaiste Kinder von diesen indigenen Gruppen sogar aufgenommen haben und haben sie in ihre Familien mit einbezogen.
Herr Lange, wie können wir uns das dann vorstellen? Sie haben ja vorhin gesagt, diese Gruppe spricht heute noch einen Böhlner Dialekt.
Ja.
Sie leben also so ein Stückchen abseits der Metropolen, sie leben im Hochland. Sind die unter sich geblieben oder wie ist das Leben dort?
Ja, das Leben, man muss sich das so vorstellen, jetzt dort, was wir so gefunden haben, in dem Munizip Aguas Monash, das ist die zweite Linie, Segunda Linha auf Portugiesisch. Dort ist das wie so ein kleiner Talkessel, wo die sich dann angesiedelt haben und das dann kultiviert haben. Und die Kaffeepflücker, das ist jetzt so eine nicht ausgegrenzte Gruppe, das war es vielleicht vorher, durch eben diesen Böhlner Dialekt. Es gibt ja dann auch noch andere Gruppen von anderen Dialektformen, wie zum Beispiel Bayern oder Pommern, Pommerode unten neben Blumenau oder dann eben auch aus dem Hunsrück. Und das hat sich dann in vielen mit den anderen deutschen Volksgruppen, pardon, wenn ich das so sage, mit diesen Gruppen vermischt. Und die Böhner sind aber mehr oder weniger unter sich geblieben in diesem Talkessel. Das ist eben diese sogenannte zweite Linie, Segunda Linha. Und ihre Identität speist sich eben aus diesem gemeinsamen Dialekt. Weil sie alle, die diesen Kaffeepflücker, so hat man, sagt man jetzt zu unserem Böhner Dialekt dort, ja, in Brasilien, alle, die diesen Dialekt sprechen, die kennen sich. So, und dann sind wir eben 2015 dort aufgeschlagen nach dieser Hochzeit und konnten den Dialekt verstehen, konnten ihn auch sprechen. Und da haben die gesagt, ja, wir kennen euch aber nicht, was ist jetzt los? Und deshalb haben wir dann eben erstmal dieses, was nicht ganz gerade war in ihrer Geschichte, gerade rücken können und haben eben dann ihre eigentliche Identität, die durch dieses Idiom, durch dieses den Böhner Dialekt gelebt hat, haben wir dann eben zurechtrücken können und haben gesagt, eure Vorfahren stammen aus Böhlen im Thüringer Wald und das, was ihr sprecht, ist der Böhner Dialekt und die ganzen Hintergründe, warum ihre Vorfahren dann weg mussten. Teilweise sind ja auch jüngere Leute, das sollte man auch dazu sagen, sind vielleicht auch aus eigenem Antrieb damals mit weg, weil sie sich eben in der Lage gefühlt haben, dort mit einer gewissen Abenteuerlust oder so, da irgendwie ein neues Leben beginnen zu können. Und wir haben dann eben 2019 in Begleitung von einem Dokumentarfilmer, dem Gerald Backhaus und seinem Kameramann, den Sven Klöpper, die das Ganze dann auch dokumentiert haben. Und wir haben dann in einem Vortrag, und das war eigentlich unser Punkt, wo sich der Kreis für uns dann geschlossen hat und wo wir gesagt haben, jetzt haben wir für uns die Geschichte für Böhlen und für die Kaffeepflücker in Brasilien gerade gerückt, haben wir dort eben erstmal den Vortrag gehalten vor über 400 Menschen, um diese ganzen Hintergründe der damaligen Zwangsaussiedlung von Böhlen dort in denen klar zu machen. Und dann, das war eigentlich für uns auch so, was wir dann in der ganzen Zeit der Spurensuche für uns schon gesagt haben, es wäre gut, dass die Menschen dort unten, die Kaffeepflücker, nicht nur uns beide, wir sind dort unten aufgenommen, wie wenn wir nie weg gewesen wären. Wir gehören zu deren Familien. Und da haben wir gesagt, es müsste aber auch was sein, dass wir was vorlegen können, etwas Schriftliches oder tragen das vor, wie so eine Art Bühner Erklärung. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind zum hiesigen Pfarrer, hatten einen kleinen Textvorschlag, wo wir gesagt haben, wir treten nicht als Richter auf und verurteilen Leute, die biologisch nicht mehr zur Rechenschaft zu ziehen wären, sondern wir möchten einfach nur in einen, ja, wie auch immer geordneten Schriftstück, das wir dann vorlesen können und den Böhnern, den Kaffeeplücker dann dort lassen, dass es nicht nur uns beide gibt, denen das im Nachhinein dieses an den Vorfahren angetane Unrecht leid tut. Und das haben wir dann auch geschafft. Wir haben den Pfarrer, den hatten wir das vorgelegt, hat er gesagt, kann ich sofort unterschreiben. Und dann sind wir zum Bürgermeister der Landgemeinde Großbreitenbach gekommen, der hat das sofort unterschrieben. Und das haben wir dann praktisch zum Schluss, das war so ein Szenario von diesem Vortrag 2019, vorgelesen und haben das denen praktisch den Kaffeepflückern übergeben. Das waren 400 Leute. Mhm. Und das war ein Moment, das wirkt heute noch für uns beide. Weil dort, da haben sie gesagt, jetzt können wir gerade gehen. Jetzt können wir uns in der Öffentlichkeit zeigen und können sagen, wir sind die Kaffeepflücker, unsere Vorfahren haben dieses Schicksal erleben müssen, aber wir sind jetzt die Leute und es gibt einen Ort, die sprechen sogar wie wir in Deutschland.
Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und das muss man jetzt auch nochmal deutlich sagen, Sie haben das im Ehrenamt gemacht. Sie hatten keinen Auftrag. Nein. Sie haben es mit einer inneren Berufung gemacht. Und Sie haben eben schon erwähnt, dass ein Kameramann Sie begleitet hat. Es gibt einen Film. Ja. Wo kann man den denn sehen, Herr Lange?
Über den Link bei den Kaffeepflückern in Brasilien. Da kann man dann eventuell sogar sich so eine DVD bestellen. Beziehungsweise bei dem Herrn Gerald Backhaus unter seiner Website dann direkt.
Ja, auf jeden Fall findet man einen Trailer im Internet. Also man kann mal wenigstens reingucken, um sich überhaupt ein Bild zu machen. Ja. Sehr beeindruckend. Sie sitzen mit Ihrem Bruder da inmitten einer Großfamilie und alle sind da total gut drauf. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie uns diese so außergewöhnliche Geschichte erzählt haben. Und zur Erinnerung bekommen auch Sie, so wie alle Gäste, die wir haben, unsere Tasse der Volkshochschule, auf der steht drauf, Vielfalt zusammen genießen. Wenn Sie Ihren nächsten Kaffee trinken, dann denken Sie an unser Gespräch zurück. Vielen Dank, Dieter Lange, für diese ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte.
Ja, eine kleine Korrektur. Das ist nicht mein Bruder, der Hans-Günther Schneider. Das ist praktisch ein Companiero und wir beide haben das gemacht.
Dies war die Podcast-Folge Die Brasilien-Sache, Geschichte einer unfreiwilligen Auswanderung. Wir waren mit dem Heimatforscher Dieter Lange im Gespräch.
Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, die Begleitinformationen auf der Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns immer über Feedback, Kommentare und Fragen.
Fürs Zuhören bedanken sich heute wie immer Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören außerdem Nadine Rangosch, die Technik macht, sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer bleiben Sie neugierig.
Mensch, Beate, das war jetzt wirklich eine unglaublich außergewöhnliche Geschichte. Ja, und so, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, ne? Und musste auch an meine Biografie oder Hintergründe denken, weil mein Papa ist ja damals auch zu DDR-Zeiten aus Vietnam nach Leipzig zum Studium gekommen.
War das Nord- oder Südvietnam? Das war ja damals noch geteilt, oder?
Nordvietnam.
Nordvietnam.
Genau, da sind ganz viele zum Studium umgegangen. Ja.